Liebe Freunde Europas, im globalen Verfassungsdenken gibt es die beliebte Denkfigur des Constitutional Moment. Die Figur des Verfassungsmoments stammt von Bruce Ackerman, Professor für Rechts- und Politikwissenschaft an der Yale University, aus einem Jahr 1989 veröffentlichten Aufsatz. Ackerman beschreibt mit dem Begriff seltene Augenblicke einer Gesellschaft, die sich vom gewöhnlichen Gang der Politik scharf unterscheiden und an denen sich, ich zitiere hier Dieter Grimm, ein Verlangen nach Neubestimmung der Ordnungsideen oder Herrschaftsbedingungen Bahn bricht und verfassungsrechtliche Anerkennung findet. Es geht bei diesem Begriff also um identitätsstiftende Neu- oder Umgründungsmomente, um tiefe Zäsuren von Gesellschaften nach Revolutionen, staatlichen Zusammenbrüchen oder zivilen Transformationen. Das Constitutional Moment passt gut als Deutungsfolie für das Thema der 24. und vorletzten Folge meines Podcasts Europas Weg. Es wird um den Vertrag über eine Verfassung für Europa, kurz um den Verfassungsvertrag gehen. In einer Verfassungsgeschichte der Europäischen Union darf dieses Vorhaben nicht fehlen. Ja, man könnte dem Eindruck erliegen, dass diese Verfassungsgeschichte auf den Verfassungsvertrag irgendwie zuläuft. Wer von Ihnen die bisherigen Folgen gehört hat, der weiß um die zahllosen Versuche der Konstituierung einer politischen Union seit den 1950er Jahren. Der Verfassungsvertrag passt deshalb ins Bild. Diese Episode gehört in die Verfassungsgeschichte. Das Problem ist vielmehr der noch geringe zeitliche Abstand zu den Ereignissen zwischen 2001 und 2005. Der Verfassungsvertrag ist Geschichte, die noch qualmt. Wir müssen noch vorsichtiger sein mit der Einordnung. Wir sollten uns der noch verschlossenen Akten und lückenhaften wissenschaftlichen Aufarbeitung bewusst werden. Immerhin ist der Vertrag im Wesentlichen durch einen öffentlich tagenden Konvent ausgearbeitet worden, dessen Dokumente zumeist zugänglich sind, sodass wir im Vergleich zu früheren Vertragsverhandlungen relativ mehr Einblicke haben. Die Verfassungsgebung für die Europäische Union begann im Frühjahr 2001, wenig spektakulär und in vertrauten Bahnen. Die politischen Spitzenvertreter der Mitgliedstaaten und Funktionäre der EU-Organe sorgten sich um die Zukunft der Union. Der Vertrag von Nizza hatte die Erwartungen an die Änderung des institutionellen Rahmens der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union nicht erfüllt. Im Vorfeld bestand Einigkeit, dass der bevorstehende Beitritt von 10 ost- und südosteuropäischen Transformationsstaaten, die die Mitgliederzahl der Union in einem Schritt von 15 auf 25 Staaten erhöhen würde, zu erheblichen Reformen im Willensbildung- und Entscheidungsverfahrensprozess führen müsste. Es bedürfe etwa mehr Anwendungsfälle der qualifizierten Mehrheit im Rat und einer Verkleinerung der Kommission. Im Juli 2002 würde zudem nach 50 Jahren der Montanvertrag auslaufen, sodass die verbliebenen Aufgaben der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl auf die Europäische Union überzuleiten wären. Dem Vertrag von Nizza wurde deshalb eine Erklärung zur Zukunft der Union beigefügt, in der für die Zeit nach der Erweiterung auf 25 Mitgliedstaaten eine eingehendere und breitere Diskussion über die Zukunft der EU gewünscht wird. 4 Fragen seien zu erörtern, die dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende Abgrenzung der Kompetenzen zwischen EU und Mitgliedstaaten, die Einbeziehung der seit dem Jahr 2000 bestehenden und noch unverbindlichen Grundrechtecharta, die Vereinfachung der Verträge und die Rolle der nationalen Parlamente in der Architektur Europas. Aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass der Nizza-Vertrag nur bestenfalls die Minimalanforderungen verwirklicht hatte, die EU auf die Osterweiterung vorzubereiten. Der Kontext des Beginnens, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, der Kontext des Beginnens der Verfassunggebung muss allerdings noch erweitert werden. Denn die Erwartungen an die weitere Entwicklung der Union waren zu Beginn der 2000er Jahre sehr unterschiedlich. Im Mai 2000 hatte der damalige deutsche Außenminister Fischer in der Humboldt-Universität zu Berlin eine mittlerweile berühmte Rede gehalten, die eine ganz andere Perspektive auf die nahe Zukunft der EU eröffnete. Ausdrücklich als persönliche Zukunftsvision deklariert, stellte Fischer Thesen für einen langfristigen Zeitraum jenseits der seinerzeit laufenden Regierungskonferenz für den Nizza-Vertrag vor. Sein Leitbild war das einer voll parlamentarisierten Europäischen Union, die eine Föderation sein sollte, eine konstitutionelle Neugründung Europas. Fischer positionierte sich also in dem jahrzehntelangen Nebeneinander unterschiedlicher Denkströmungen europäischer Integration. Dieser Übergang von einem Staatenverbund der Union hin zur vollen Parlamentarisierung in einer europäischen Föderation, die Robert Schuman bereits vor 50 Jahren gefordert habe, heiße nichts Geringeres als ein europäisches Parlament und eine ebensolche Regierung, die tatsächlich die gesetzgebende und die exekutive Gewalt innerhalb der Föderation ausüben. Diese Föderation wird sich auf einen Verfassungsvertrag zu gründen haben. Und weiter heißt es, die Souveränitätsteilung von Föderation und Nationalstaaten setzt einen Verfassungsvertrag voraus, der festlegt, was europäisch und was weiterhin national geregelt werden soll. Auch wenn Fischer die Rede ausdrücklich als Privatperson hielt, war allen Zuhörern und Beobachtern klar, dass die rot-grüne Bundesregierung, zumindest aber das Außenministerium, eine Grundsatzreform der EU anstrebte, vielleicht sogar die Überführung der Union in einen europäischen Bundesstaat. Immerhin rief Fischer die konstitutionelle Neugründung Europas auf.
Neue Mitglieder, große und kleine, aus allen Teilen Europas. Und damit hat dieser Konvent auch demonstriert, es gibt bei allen Unterschieden, aber es gibt nicht ein altes und es gibt nicht ein neues Europa. Es gibt ein Europa der Bürger und der Staaten, ein Europa der Freiheit, ein Europa der Gerechtigkeit und ein Europa der Demokratie, unser Europa.
Aus der Humboldt-Rede habe ich leider keine O-Töne für Sie. Deshalb hörten Sie hier Außenminister Fischer mit einem Statement im Konvent. Im Debattenraum zu Beginn der 2000er Jahre, schon vor dem Vertrag von Nizza, stand also eine viel prinzipiellere Reform der Europäischen Union an. Der entscheidende Impuls zu einem Neugründungsversuch unternahm sodann der Europäische Rat von Laeken im Dezember 2001. Den Schlussfolgerungen des Vorsitzes ist eine Erklärung zur Zukunft der Europäischen Union beigefügt, die es in sich hat. Die Staats- und Regierungschefs setzten zur Vorbereitung der Regierungskonferenz ein Konvent ein und ernannten ein Dreigestirn als Leitungsgremium. Den ehemaligen französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing als Vorsitzenden sowie die ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens und Belgiens Giuliano Amato und Jean-Luc Dehaene als Stellvertreter. Die Trinität war ein Kompromiss, weil man sich im Europäischen Rat auf eine einzelne Person nicht einigen konnte. Die beitrittswilligen Staaten wurden zur Teilnahme am Konvent eingeladen. Ziel war es, eine EU zu schaffen, die einfacher gestaltet, in der Verfolgung ihrer wesentlichen Ziele schlagkräftiger und in der Welt stärker präsent ist. Neben den bereits genannten institutionellen Themen enthielt die Erklärung von Laeken jedoch noch einen weiteren Auftrag. Es sollte der Weg zu einer Verfassung für die europäischen Bürger exploriert werden. Konkret verstanden die Staats- und Regierungschefs darunter zunächst die Vereinfachung der Verträge, die mögliche Auflösung der Tempelstruktur, die formelle Einbeziehung der Grundrechtecharta und eine Aufteilung des Vertragsrechts in einen Grundsatzteil und einen vereinfacht änderbaren Ausführungsteil. Überwiegend Technizitäten, vordergründig. Doch am Ende heißt es dann, ich zitiere, schließlich stellt sich die Frage, ob diese Vereinfachung und Neuordnung nicht letztendlich dazu führen sollte, dass in der Union ein Verfassungstext angenommen wird. Welches sollten die Kernbestandteile einer solchen Verfassung sein? Die Werte, für die die Union eintritt? Die Grundrechte und Pflichten der Bürger? Das Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten in der Union? Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das war kein unmittelbarer Auftrag, eine Verfassung auszuarbeiten. Der belgischen Ratspräsidentschaft war es jedoch gelungen, in der Überschrift und im Text mehrmals das Wort Verfassung unterzubringen, sodass im weiteren Verlauf zumindest die Möglichkeit bestand, dass der Konvent das Mandat entsprechend interpretierte. Der Europäische Rat setzte unmittelbar den erwähnten Konvent ein, dem die maßgeblichen Teilnehmer der Zukunftsdebatte angehören sollten. Die Empfehlungen des Konvents sollten die Grundlage für die Regierungskonferenz sein. Mit anderen Worten, die Staats- und Regierungschefs ließen sich die Entscheidung über die Inhalte einer weiteren Vertragsänderung nicht ganz aus der Hand nehmen. Sie akzeptierten aber, dass ein politisch hochrangig besetztes, öffentlich tagendes Gremium einen Vorschlag machte, dessen Bezeichnung als Konvent sich in einer verfassungshistorischen Tradition etwa mit der Philadelphia Convention sieht, der die amerikanische Bundesstaatsverfassung ausgearbeitet hatte. Würde sich gut 200 Jahre später daran anknüpfen lassen? Würde der Konvent den politischen Mut haben, sich zur Konstituante zu erklären? Die einen erhofften, die anderen befürchteten das. Die Konventsidee war nicht unerprobt. 1999 und 2000 hatte der Grundrechtskonvent die spätere Charta der Grundrechte ausgearbeitet. Der neue Verfassungskonvent wies gegenüber seinem Vorgänger dann aber doch einige Korrekturen auf. Das Verhältnis von Parlamentariern und Regierungsvertretern wurde zugunsten der Exekutiven verschoben. Der Konvent war mit 72 Parlamentariern und 33 Nicht-Parlamentariern besetzt. Im Grundrechtskonvent stellte die parlamentarische Rationalität noch 3/4 der Mitglieder. Konkret wurden berufen 15 Vertreter der Staats- und Regierungschefs, 30 Mitglieder der nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten, entsprechende Zahlen an Vertretern aus den Beitrittsstaaten, 16 Mitglieder des Europäischen Parlaments und 2 Kommissionsvertreter. Jedes Mitglied hatte einen Stellvertreter. Der Konvent erhielt ein eigenes Sekretariat und konnte seine Arbeitsweise selbst organisieren. Seine Dokumente wurden veröffentlicht, wenngleich es eine Reihe von Papieren und auch Treffen gab, die nicht dokumentiert worden sind. Die verordnete Öffentlichkeit führte zu Ausweichbewegungen, etwa organisierten Mittagessen in Restaurants mit geschlossenem Teilnehmerkreis, auf denen die Beteiligten weiterverhandelten. Eine wichtige Rolle spielte das Präsidium des Konvents. Es bestand neben dem erwähnten Dreigestirn aus 9 weiteren Konventsmitgliedern. Kein Vorschlag und keine Formulierung schaffte es in den späteren Verfassungsentwurf, den das Präsidium nicht vorher gesehen und positiv beschieden hatte. Ein Streit zwischen den parlamentarischen und den exekutiven Mitgliedern über das Endergebnis der Konventsberatungen wurde zugunsten des Standpunkts entschieden, dass der Konvent keine Optionen, sondern einen vollständig ausgearbeiteten Vertrag vorlegen sollte. Und auch die Interpretationsmöglichkeit im Mandat, eine Verfassung auszuarbeiten, nahm die Konventsmehrheit freudig auf. Man sah sich als verfassunggebende Versammlung, wie Giscard d'Estaing zum Ende der Arbeiten sagte.
Chacun de nous trouvera dans ce projet de Constitution quelques éléments qu'il n'aime pas beaucoup. Il y trouvera également des éléments qu'il apprécie, voire même des éléments auxquels il tient particulièrement et pour lesquels il s'est battu depuis longtemps dans son pays ou en Europe. Il vous appartient aujourd'hui de vous prononcer sur ce projet par consensus et de me dire si je peux, vendredi prochain, le 20 juin, en présentant ce projet au Conseil européen réuni en Grèce, indiquer que la Convention souhaite que ce texte constitue le fondement du futur traité instituant la Constitution européenne.
Am 28. Februar 2002 konstituierte sich der Konvent in Brüssel. Gut ein Jahr später, am 18. März 2003, übergab das Präsidium dem Vorsitz des Europäischen Rats den Entwurf eines Vertrages über eine Verfassung für Europa. Der Verfassungsvertrag war nicht kurz und dunkel, ein Bonmot zu Verfassungen, das Napoleon zugeschrieben wird. Der Vertrag enthielt sage und schreibe 465 Artikel in vier Teilen. Der erste Teil entsprach dem heutigen EU-Vertrag. Der zweite Teil war die Grundrechtecharta. Die Verfassung sollte also nicht mit den Rechten der europäischen Bürger beginnen. Teil 3 glich dem heutigen Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, bei dem es sich um den alten EG-Vertrag handelte. Der letzte Teil war Schluss- und Übergangsbestimmungen vorbehalten. Wie würden die Staats- und Regierungschefs reagieren? Den de facto Verfassungsentwurf von 1984, den Spinelli-Entwurf, hatten sie weitgehend ignoriert. Der Europäische Rat von Thessaloniki sprach in seinen Schlussfolgerungen nun von einem historischen Schritt, also Wohlwollen aus den Mitgliedstaaten. Der Europäische Rat setzte eine Regierungskonferenz für den Oktober 2003 ein. Sie sollte auf Grundlage des Verfassungsvertrages den zu ratifizierenden Text erarbeiten. 6 Monate standen dafür zur Verfügung, denn der Änderungs- oder besser Neugründungsvertrag sollte so rechtzeitig an die Öffentlichkeit gelangen, dass sich die Unionsbürger noch vor der Europawahl 2004 mit dem Neuen vertraut machen könnten. So der Gedanke, der schon mehrmals in den Podcast-Folgen aufgetaucht ist. Auch Altiero Spinelli wollte die Direktwahl des Europäischen Parlaments 1984 zum faktischen Plebiszit über seinen Verfassungsentwurf machen. Die Italiener wollten nach einem internen Plebiszit die Direktwahl 1989 entsprechend umfunktionieren. Der Verfassungsvertrag in der Konventsfassung fand nur in Deutschland, Frankreich und Belgien uneingeschränkte Zustimmung. Änderungsbedarf meldeten Österreich, Schweden, Irland, Polen und weitere Beitrittsstaaten an. Auch die Kommission sah den Entwurf teilweise kritisch und unterstützte dessen Überarbeitung. Die Regierungskonferenz zog sich länger als erwartet hin. Erst im Juni 2004 kam es zu einer Einigung. Am 29. Oktober 2004 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs von mittlerweile 25 Mitgliedstaaten den besonders im institutionellen Teil deutlich überarbeiteten Verfassungsvertrag in Rom. Der Ort ist kein Zufall. Man beschwor den Geist der römischen Verträge, in deren Nachfolge der Neugründungsvertrag stehen sollte. Wir hören einen Augenblick dem Kommissionspräsidenten Romano Prodi zu.
Il 25 marzo del 1957, in questa stessa solenne sede, l'Europa rispondeva alle conseguenze della guerra mondiale e al perdurare della guerra fredda con un progetto senza precedenti di costruzione di una democrazia sovranazionale. Oggi l'Europa riafferma la sua originale e unica forma di organizzazione politica per rispondere alla sfida della globalizzazione, per promuovere i suoi valori di pace e di solidarietà e per esercitare il ruolo che le compete sulla scena internazionale. La nuova Costituzione non si limita a consolidare il sistema politico e istituzionale dei Trattati di Roma. Essa introduce grandi elementi innovativi che renderanno l'Unione Europea più democratica, più efficace e più trasparente.
Sie erwarten nun möglicherweise eine zumindest kurze Erläuterung, wofür dieser Verfassungsvertrag denn nun inhaltlich stand. Es ist verlockend, diese Erwartung zu erfüllen. Aber ich möchte dies jetzt nicht unternehmen, denn der überarbeitete Verfassungsvertrag scheiterte zwar, wie ich sogleich erzählen werde, die heute geltende Fassung der Verträge, also pointiert gesprochen der Vertrag von Lissabon, entspricht jedoch im Wesentlichen dem gescheiterten Vertrag. Ich würde demnach über das geltende Unionsrecht sprechen. Es ist lohnender, danach zu fragen, welche Regelung nicht in die nunmehr geltende Fassung übernommen worden ist. Die Antwort ist kurz. Alles wurde aus dem Verfassungsvertrag gestrichen, was semantisch an das Verfassungskonzept oder aber an eine staatsanaloge Neugründung der Europäischen Union erinnerte. Das Wort Verfassung verschwand, mit ihm der Feiertag, das Motto und die Hymne. Richtlinie und Verordnung heißen nicht mehr Gesetze und Rahmengesetze. Der Hohe Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik ist nicht zum europäischen Außenminister geworden und es findet sich keine Klausel, die den richterrechtlich begründeten Anwendungsvorrang kodifiziert. Ein wichtiges Detail. Die Grundrechtecharta ist nur durch eine Verweisung Teil des Primärrechts geworden. Der Vertrag von Lissabon hat jedoch die Europäische Gemeinschaft auf die Europäische Union verschmolzen und die EU zum nahezu alleinigen Rechtssubjekt der europäischen Integration gemacht. Nachdem der überarbeitete Verfassungsvertrag unterzeichnet worden war, begann der Ratifikationsprozess in nunmehr 25 Mitgliedstaaten. Ein politisches Wagnis. Die üblichen Wackelkandidaten hatte man im Blick, besonders das Vereinigte Königreich, bei dem mancher Beobachter mit einem Nein durchaus rechnete. Doch es kam anders. Das Verfassungsvorhaben war von der EU auch demoskopisch begleitet worden. Die unionseigene Demoskopie, das Eurobarometer, hatte über den Beratungsverlauf vor und während des Konvents stets positive Meinungen von mehr als 2/3 der Unionsbürger zur Verfassunggebung vermeldet. In der Oktoberausgabe des Eurobarometer fiel der Zustimmungswert nun auf 49%. Es setzte ein regelrechter Wettlauf ein, welcher Mitgliedstaat als erster die Ratifikation abgeschlossen haben würde. Das Rennen machte Litauen, das am 11. November 2004 zustimmte. 84 Ja-Stimmen bei 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Es folgten Ungarn, Slowenien, Italien, Spanien, Griechenland, die Slowakei und im Mai 2005 Deutschland. Im Bundestag stimmten knapp 96% der abgegebenen Stimmen für die Annahme. Im Bundesrat gab es 3 Enthaltungen. Ende Mai fand dann ein bindendes Referendum in Frankreich statt, das Staatspräsident Jacques Chirac angesetzt hatte.
Et 55 secondes, voici maintenant notre estimation ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non du côté du quartier général d'Henri Emmanuelli, point de ralliement des partisans du non socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France, Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important, c'est une victoire pour le non incontestable.
Das Ergebnis war ein Schock für die europäische Bewegung und die EU. 54,87% lehnten den Verfassungsvertrag ab, bei einer Beteiligung von knapp 70% der wahlberechtigten Franzosen. Und drei Tage später verstärkte sich dieser Zustand, denn in den Niederlanden stimmten in einem konsultativen Referendum 61,6% der Niederländer mit Nein. Wiederum bei einer hohen Beteiligung von 63%. Damit war der Verfassungsvertrag jedenfalls politisch tot. Dem bisherigen Trick, nach einer Karenzzeit und geringen Zugeständnissen ein zweites Mal abstimmen zu lassen, wollte man bei zwei Gründungsstaaten der europäischen Gemeinschaften nicht unternehmen. 9 weitere Mitgliedstaaten ratifizierten in der Folge den Vertrag noch. 7 Staaten, darunter das Vereinigte Königreich, verschoben die Ratifikation und haben diese dann nicht mehr durchgeführt. Einen Plan B gab es nicht. Die Ursachenforschung für diesen Misserfolg haben unterschiedliche Motive zutage gefördert. In Frankreich gab es eine politisch sehr breite, die gegensätzlichen Lager überspannende Ablehnung. Den einen war die Europäische Union zu unsozial, für die anderen bedeutete sie einen viel zu großen Verlust an nationaler Selbstständigkeit. Die demokratische Legitimation des europäischen Regierens wurde als defizitär empfunden. Der amtliche, immer auch latent paternalistische Versuch, Europa den Bürgern näher zu bringen, scheiterte oder besser wurde zurückgewiesen. Zwei Episoden können das anekdotisch vielleicht illustrieren. Bereits im Konvent war es zu einer kontroversen Debatte über die Präambel des Verfassungsvertrages gekommen. Diese enthielt nämlich keinen Gottesbezug. Das stieß etwa in Polen, Deutschland und Irland auf Kritik, während man sich im laizistischen Frankreich einen Verfassungstext mit Gott prinzipiell nicht vorstellen konnte, um nur die beiden Pole der Debatte zu nennen. Am Ende behalf man sich mit einem Übersetzungstrick der Gestalt, dass etwa in der deutschen Sprachfassung unter anderem auf das religiöse Erbe Bezug genommen wird, eine Formulierung, die in der französischen Fassung als spirituelles Erbe daherkommt. Das zweite Beispiel für den fehlenden gesellschaftspolitischen Konsens oder besser für Irritationen über die Rechtfertigung europäischer politischer Herrschaft und seine gemeinsame Identität ist das Eingangszitat des Verfassungsvertrages. Auf Wunsch von Giscard d'Estaing wurde an den Anfang der Konventsfassung des Verfassungsvertrages in altgriechischem Original ein Zitat von Thukydides aus der Geschichte des Peloponnesischen Krieges eingefügt. Es lautete: Die Verfassung, die wir haben, heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist. Meine Damen und Herren, man muss weder Altphilologe noch Demokratietheoretiker sein, um zu erkennen, dass diese Aussage auch Kritik hervorrufen kann. Die Mehrheit ist politisch relevant, aber die Minderheit, die Individuen haben Grundrechte, die sie vor der Mehrheit schützen. In der EU gibt es zudem keine Mehrheitsratifikation von Verträgen, sondern Einstimmigkeit, diese ordentlich demokratisch zu legitimieren. Und waren kleinere Mitgliedstaaten möglicherweise zu Recht beunruhigt, dass sie von den Großen in der neuen EU majorisiert werden würden? Immerhin stammte die Idee zu dem Eingangszitat vom französischen Konventspräsidenten. Man kann den Mythos Griechenland, den der Verfassungsvertrag anrief, sicherlich auch anders interpretieren. Griechenland als in Hegelscher Diktion das Reich der schönen Freiheit, als Ort der Helden. Das macht es aber auch nicht besser, denn der Verfassungsvertrag kann auch als Selbstermächtigungsversuch von Verfassungshelden gesehen werden. Der Verfassungsvertrag ist gescheitert. Seine rechtliche und politische Substanz existiert fort. Im geltenden Unionsrecht, in der Fassung des 2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon. War dies nun ein constitutional moment, den die Mitgliedstaaten, die Unionsbürger, die Staats- und Regierungschefs, die Bürger Frankreichs und der Niederlande verpasst haben? Es sind Zweifel angebracht, ob es das Zustandekommen des Verfassungsvertrages überhaupt ein solches Verfassungsmoment war. Ich habe versucht zu zeigen, dass es in einem Teil der Mitgliedstaaten einen Willen zum großen Sprung in eine neue, konstitutionelle Europäische Union, in die Europäische Föderation im Sinne Robert Schumanns und Walter Hallsteins gab. Deutschland war vorneweg mit dabei. Diesen Willen haben viele, aber doch nicht alle Bürger der EU-Mitgliedstaaten und ihre politischen Vertreter geteilt. Das Ratifikationsverfahren hat diesen Zusammenhang schonungslos offengelegt. Zwei Gründungsstaaten der ursprünglichen Gemeinschaften verweigerten sich. In Kenntnis der Integrationsereignisse seit jenem Misserfolg wissen wir, dass der europäische Konstitutionalismus weiterhin lebendig ist. Er war zunächst wieder in die Organe, Gremien und Foren verwiesen, die sich seit Jahrzehnten um die Konstitutionalisierung Europas bemühen. Das Europäische Parlament, den EuGH und teilweise die Europarechtswissenschaft. Die formelle Hochzonung des Primärrechts als vom mitgliedstaatlichen Vertragswillen getragenes, autonomes, politisch höchst legitimiertes Recht hatte europapolitisch nicht funktioniert. War der europäische Konstitutionalismus anfangs, unmittelbar nach Aufgabe des Verfassungsvertrages, noch diskreditiert, weil dem ehrgeizigen Vorhaben ein erheblicher Anteil am Scheitern zugeschrieben wurde, so wird diese Idee heute nicht mehr nur fortgeführt. Sie hat zuletzt aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs eine neue Entwicklungsstufe erreicht, die des Wertekonstitutionalismus. Liebe Freunde Europas, aber das ist eine andere Geschichte aus der Gegenwart. Die 24. Folge ist an dieser Stelle zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt. Ihr Frank Schorkopf.